Herzlich willkommen in der schönen Vorweihnachtszeit. Möget ihr entspannt und vergnügt durch den Trubel kommen und euch von allem, was noch dringend erledigt werden muss, nicht wegspülen lassen. Wenn ihr in diesem Jahr auf der Suche nach dem passenden Geschenk, nach neuen Inspirationen sucht, dann schaut doch mal bei meinem Werbepartner Koro vorbei. Da gibt's nämlich neben den ganzen leckeren Nussmusen, Nussmischungen oder auch Cerealien nicht nur köstliche Alternativen zu Schokoladen-Nikoläusen, sondern auch jede Menge Non-Food-Produkte, die ich persönlich ziemlich cool finde. Wie immer an dieser Stelle meine Lieblinge des Monats und das sind die Cashewkerne mit Curry, dafür ohne Geschmacksverstärker, die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme, yummy yummy, und passend zum internationalen Pistazien-Hype das Pistazien-Mousse, das aus nichts anderem besteht als aus 100% Pistazien. Außerdem finde ich top das vegane Proteinpulver mit Vanillegeschmack, denn ihr wisst, Eiweiß ist extrem wichtig für den Aufbau und den Erhalt unserer Muskulatur. Dafür ist der Proteindrink mit über 23 Gramm pro Portion einfach super und ich persönlich trinke ihn am liebsten mit Mandelmilch. Ich bin wirklich super happy über diese schöne Zusammenarbeit, vor allem, weil auch ihr was davon habt. Auf www.korodrogerie.de gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY zusammengeschrieben, ohne Ausrufezeichen, wie immer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Überraschung, heute ist der erste Advent und es gibt eine kleine Sonderfolge Get Happy hinterm ersten Türchen eures spirituellen Adventskalenders. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem Tag. Ich hoffe, ihr seid in diesem Moment an einem sicheren Ort. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann wünsche ich euch wie immer, dass der Verkehr fließen möge, also das Innen und Außen alles im Flow ist. Zum ersten Advent gibt's von mir in dieser Woche gleich zwei neue Folgen, die sich einfach wunderbar ergänzen. Mit zwei großartigen Frauen, die ich sowohl beruflich als auch privat sehr schätze. Nämlich mit Monika Schmiederer und Eva Maria Zurhorst. Wir drei möchten euch dazu einladen, diese ganz besondere Zeit des Jahres, die jetzt anbricht, nicht nur der Familie oder der Feiertagsplanung zu widmen, sondern auch euch selbst. Die eine erscheint, wie ihr gerade merkt, heute, die zweite dann wie gewohnt am Freitag, am Nikolaustag. Ich verrate euch vorab, ein Hauch von Mystik und Magie wird durch die Vorweihnachtszeit wehen. In dieser Folge soll es um die sogenannten Dunkelnächte gehen. Und weil die bereits am 8.12. beginnen, wollte ich euch unbedingt genügend Zeit geben, euch dementsprechend einzuschwingen. Wir tauchen mit dem Dezember in eine einzigartige Zeit ein, in der die Tore in die feinstoffliche oder auch geistige Welt weit geöffnet zu sein scheinen. Immer mehr Menschen besinnen sich auf alte Rituale zurück, zelebrieren die Rauhnächte und nutzen die diese Wochen des Jahres zur tiefen Innenschau. Naja, und wenn es um die feinstoffliche Welt geht, dann kann ich mir für mein Leben ehrlich gesagt kaum eine bessere Gesprächspartnerin wünschen als die großartige Monika Schmiederer, die ja fast für mich persönlich schon sowas wie eine spirituelle Lehrerin geworden ist. Abgesehen davon schenkt sie der Welt einen wunderbaren, kostenlosen Workshop in diesem Jahr rund um das Thema Dunkelnächte. Liebe Monika, so schön, dass du da bist.
Liebe Kathi, ich freue mich so, dich zu sehen und mit dir sprechen zu können. Danke, danke für die Einladung und auch schon diese Einführung in diese wundervolle Zeit.
Ja, es ist eine ganz bemerkenswerte Zeit und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie in diesem Jahr habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit, und um in diesem Dezember anzukommen. Also innerlich fühle ich mich eher noch, als wäre ich im Oktober. Wie geht's denn dir in diesem Jahr? Man hat irgendwie das Gefühl, finde ich, die Zeit nimmt ein Tempo auf, dass man kaum noch hinterherkommt.
Die Zeit scheint sich tatsächlich zu beschleunigen. Das nehme ich auch so wahr. Ich habe ja hier das Glück, die Gnade in den Bergen zu wohnen. Es ist gerade weiß. Ich war heute in der Früh draußen und es ist so, war so richtig schön kalt, war so richtig schön weiß. Insofern darf ich in der Natur sehen, wo wir stehen. Aber ich glaube, so dieses ganz Schnelle, dass wir teilweise das Gefühl haben, wir haben ja noch gar nicht wahrgenommen, was heuer alles passiert ist und schon soll das Jahr zu Ende sein. Mhm. Das Gefühl ist da und ich glaube, das Gefühl ist aber auch ein bisschen charakteristisch für diese nahenden Dunkelnächte, für diesen nahenden Advent und die nahenden Rauhnächte und diese alles gesamt, wie wir es nennen, diese Nächte der Wandlung. Weil in diesen Nächten der Wandlung, die starten eben mit den Dunkelnächten, mit dem 8. Dezember und die dann gehen bis zum 6. Januar, die sind die Zeit, in der wir tatsächlich wahrnehmen dürfen, aha, schau, neigt sich dem Ende, es neigt sich aber auch einem neuen Anfang, wo stehe ich denn? Und darum geht's in dieser ganz besonderen Zeit, in diesen Nächten der Wandlung.
Mhm. Sperrnächte nennt man sie auch, die Dunkelnächte sind aber bei weitem nicht so bekannt wie die Rauhnächte, ne?
Ja, so ist es. Die Rauhnächte haben gerade in den letzten Jahren einen ganz großen Beliebtheitsgrad dazu gewonnen. Die sind ganz weit auch so ins Bewusstsein getreten und viele zelebrieren jetzt mit Büchern, mit Kursen. Unter anderem vielleicht auch bei mir waren schon einige dabei in der Rauhnächte Revelation, wo es wirklich dann darum geht in den Rauhnächten, das neue Jahr zu weben sozusagen. Da geht es darum, Rauhnacht für Rauhnacht vorauszuschauen. Und weil wir ja in unserer Gesellschaft dieses Vorausschauen, dieses Planen, dieses Manifestieren so lieben, glaube ich, trägt es dazu bei, dass die Rauhnächte sehr populär geworden sind. Die Dunkelnächte, die gehen dieser Rauhnächtezeit voraus. Die Dunkelnächte starten am 8. Dezember, in manchen Traditionen am Toten Sonntag, also am 24. November, dem letzten Sonntag vor dem Advent, und dauern dann an in einer Zeit der Reinigung und Klärung, der Rückschau und des Loslassens bis zur Wintersonnenwende, bis zur Thomasnacht. Und diese Zeit vorab, die ist noch kaum im Bewusstsein angekommen. Da sind wir natürlich auch mitten im Advent. Die Dunkelnächte sind eingewoben im Advent. Das ist keine Gegenveranstaltung sozusagen, sondern ein Teil dessen. Mhm. Und diese Dunkelnächte, das dürfen wir uns so vorstellen, in diesen Dunkelnächten dürfen wir das Glas, das wir haben, die Schale, die wir mitnehmen aus dem aktuellen Jahr, die dürfen wir in diesen Dunkelnächten bewusst leeren und reinigen, um dann geklärt und frei in den Rauhnächten wirklich was Neues empfangen, was Neues erkennen zu können. Und das ist so dieses wunderschöne Gleichgewicht. Und ich habe gemerkt, auch in der Kursbegleitung und auch in meiner eigenen Rauhnächte-Praxis, da fehlt doch vorne dran was. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass wir aus diesem gigantischen Vorweihnachtsstress, aus dieser Hektik, da irgendwie reinkullern in diese Rauhnächte und plötzlich erwarten, ah, jetzt sollte aber das Licht angehen. Und wenn dann das Licht angeht, dann sehe ich plötzlich, wie viel Chaos da vielleicht ist, wie viel Unaufgeräumtes, wie viel Ungeklärtes. Und als ich dann auch die Dunkelnächte für mich entdeckt habe und begonnen habe, die Dunkelnächte vorab schon zu zelebrieren, habe ich gesehen, ah, jetzt wird's rund. Jetzt wird's stimmig. Weil ich dann wirklich dieses Klären, Reinigen, Loslassen vorab gemacht habe und dann tatsächlich ein ganz anderes freies Feld habe, um dieses Neue hereinzuholen und in dieses neue Jahr zu gehen.
Kann ich mich auch sofort reinfühlen, weil ich diesen Klärungsprozess, von dem du gerade sprichst, in der Regel immer nur zwischen dem 21. und 24. Dezember gemacht habe, bevor es dann mit den Rauhnächten losging. Und da kann man doch schon gewaltig unter Druck geraten in diesen 3 Tagen.
Einerseits natürlich kann man unter Druck geraten, aber du spürst das natürlich richtig und das ist ja auch so gedacht. Der 21. Dezember, diese Thomasnacht, das ist einerseits ein ganz, für die räuchern, ein wichtiger Räuchertag und der Loslass- und Klärungstag schlechthin. Und dann erreicht das am 21. seinen Höhepunkt, ganz klar, aber in der Realität der Dinge erreichen auch die ganz alltäglichen Weihnachtsvorbereitungen in der Familie oder im Freundeskreis und die Einkäufe, die Erledigungen ihren Höhepunkt. Das kann sich oft unter Anführungsstrichen stressig aufschaukeln gegenseitig. Mhm. Das ist ja nicht der Sinn, es geht darum, diese dunkelsten Tage, die sind des Jahres, also wo wir wirklich auch am wenigsten Licht haben auf der Nordhalbkugel, die 12 dunkelsten Tage des Jahres zu nutzen für diese innere Befreiung, für diese 2 Aufträge, die Dunkelnächte mitbringen. Einerseits das Schließe ab und Schließe weg und andererseits dieses Schließe ab und Schließe Frieden.
Mhm. Ja, das mit dem Loslassen und Zurücklassen, das ist ja für uns Menschen, ich glaube, wie wir alle wissen, gar nicht so leicht. Und ich habe doch auch in diesem Jahr wieder einmal mehrfach die Erfahrung gemacht, je mehr ich etwas loslassen will, umso mehr klebt es an mir wie ein Klettverschluss. Was ist denn für dich die Definition von Loslassen?
Auf der bewusstesten Ebene ist das Loslassen ja ein So-Sein-Lassen-Können. Es so sein lassen können, wie es ist. Das wäre dann dieser zweite Aspekt der Dunkelnächte, dieses Schließe ab und schließe Frieden. Es gut sein lassen können, so wie es war. Diese ganz, 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 ganz kraftvolle Frage. Darf es so gewesen sein?
Oh, wow.
Darf es sich so entwickelt haben, auch wenn ich das nicht wollte, auch wenn das mein Wille nicht war, darf es so gewesen sein. Und wenn ich dann an einen Punkt komme, wo ich spüre, ich kann sagen, ja, es darf so gewesen sein, boah, dann fällt so viel ab. Und ich würde aber unterscheiden zwischen vier Formen von Loslassen, vier Ebenen des Loslassens. Das erste ist wirklich dieses Loslassen durch Vergebung. Ja, das ist das, was wir, wenn da Schmerz ist, dieses Loslassen durch Vergebung brauchen wir, wenn wir spüren, wir halten am alten Schmerz fest und das Gegenüber, das den Schmerz erzeugt hat, soll jetzt diesen Schmerz doch nochmal sehen, gefälligst. Und sich da Recht oder Ausgleich schaffen. Dann braucht es Loslassen durch Vergebung. Vergebung ist eine ganz hohe Kunst, eine gnadenreiche Kunst. Und Marianne Williamson schreibt, Vergebung ist letztlich etwas, was wir für uns selbst tun. Vergebung immer tun wir aus Eigennutz. Um den Schmerz dem zurückzugeben und loszulassen, der von woanders kommt, damit wir selbst uns wieder heil fühlen können. Das ist diese erste Ebene, Vergebung durch Loslassen. Brauchen wir, wo wir am Schmerz festhalten. Die andere Ebene, Vergebung, loslassen durch Annahme. Das ist das, was wir gerade gesprochen haben, dieses, darf es so gewesen sein? Kann ich es stehen lassen, so wie es war, und meine energetischen Fühler da wegnehmen? Das Fallen lassen, dieses Festhalten daran fallen lassen. Und dieses Loslassen durch Annahme brauchen wir, wenn wir im Widerstand sind. Ja, wenn wir da noch Druck ausüben wollen auf vergangene Situationen, wenn wir im Widerstand sind. Die dritte Ebene, Loslassen durch Hingabe. Ganz wichtig auch in unserer Zeit, Loslassen durch Hingabe, wenn ich spüre, das, was mich stresst, das, was mich belastet, das, was mir den Weg nach vorne versperrt oder den Weg zu mir selber oder zu einem guten Alltag, das ist so riesig. Ich mache mir Sorgen um die Welt. Ich habe das Gefühl, ich muss die Welt retten. Ich schaffe das alles nicht mehr. Das ist mir zu viel. Loslassen durch Hingabe. Ja, gib's hin. Gib's hin an deine innere Führung. Gib's hin an diese höhere Kraft, die das Leben lenkt. Gib's hin an diese höheren Kräfte, die den ganzen Kosmos in seiner Dynamik halten. Gib's hin und sag innerlich zu dieser höheren Kraft, sorge bitte du.
Ich mag den Satz, den sage ich auch ganz häufig mittlerweile, dein Wille geschehe.
Dein Wille geschehe. Und gib mir die Gnade zu erkennen, wann meiner nicht mehr so stark gefragt. Ja, dein Wille geschehe. Ja, sorge du. Und die vierte Ebene, loslassen. Wir haben loslassen durch Annahme, loslassen durch Vergebung, loslassen durch Hingabe und auch das Loslassen durch die eigene Befreiung, durch die eigene Wahl. Wirklich dieses bewusste sich entscheiden immer wieder, da weiterzugehen, den Gedanken nicht mehr zu vertiefen, diese Gefühle nicht nochmal so hochkochen zu lassen. Wirklich so dieses Loslassen auch durchs Weitergehen, durch dieses bewusste Entscheiden für etwas Neues, diese bewusste Wahl.
Das, was du gerade geschildert hast, passt übrigens auch ganz wunderbar zum Thema Emotionen, die ja, wie wir wissen, nicht das Problem sind, sondern das Problem ist, dass wir sie nicht wollen. Und das, was du gerade geschildert hast mit dieser fantastischen Frage, darf es so gewesen sein, die funktioniert bei vielen Menschen auch ganz wunderbar, wenn es um unliebsame Emotionen geht. Mhm. Nämlich zum Beispiel, wäre es okay, dass die Angst gerade da ist. Mhm. Und häufig entsteht dann so ein kleiner Raum zwischen uns und dieser Emotion oder im Fall von Loslassen zwischen uns und dem Thema. Das heißt, wir sind nicht mehr so komplett damit identifiziert. Und häufig meldet sich ja dann auch sofort irgendwie ein innerer Anteil, der sagt, nein! Und dann antworte ich oft, indem ich einfach nur sage, aha, Das ist ja ganz interessant. Also da gibt es ja einen Anteil offensichtlich, der hat einfach keinen Bock auf die Angst. Aber dann ist ja gar nicht die Angst das Problem, sondern das, was diesen inneren Druck erzeugt, ist der Widerstand. Mhm. Das passt ja beim Loslassen auch.
Mhm. Und beides, Wut und Aggression, genauso wie Trauer und Depression, sind Reaktionen auf Druck. Und Wut und Aggression führen ja dazu, eben auch gerade im Dezember vielleicht, wenn wir in diesen dunklen Nächten sind, wo so vieles hochkommt, eigentlich aufgrund der Zeitqualität, da kommen dann wieder Gedanken, sind wir sonderlich gestresst und explodieren dann vielleicht mal. Wut und Aggression machen sich breit und entladen sich die Reaktion auf Druck. Oder die andere Seite, wir spüren uns ganz besonders traurig und depressiv. Da geht der Druck nach innen. Das ist keine Explosion nach außen, das ist eine Implosion. Wir implodieren, wir fallen in uns selbst zusammen und dieser Druck entlädt sich in uns, vielleicht sogar gegen uns selbst. Und dann spüren wir diese Ohnmacht und die Dunkelnächte vom 8. bis 20. Dezember, so ist es meine ganz, 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 ganz große Einladung, die sind Zeiträume, wo wir wirklich vom 8. Dezember auf 9. Dezember startend alle vergangenen 12 Monate des Jahres noch einmal wie energetisch durchlaufen, wie so ein Revue passieren lassen von dem, was war. Und dementsprechend, bitte wundere dich nicht, ich wundere mich nicht, bitte du und der dazu hat, wundere dich nicht, wenn da Sachen hochkommen und du spürst, ich reagiere aber schon gerade ein bisschen über den Maßen mit Aggression oder über den Maßen mit Traurigkeit oder Verletzlichkeit, dann schau mal hin, an welchem Tag der Dunkelnächte stehst du und was war vielleicht in diesem Monat los, weil der 8. auf 9. Dezember steht für den Januar, der 9. auf 10. Dezember für den Februar, der 10. auf 11. für den März und so weiter, bis du dann am 20. Dezember im Dezember ankommst. Das heißt, vom 8. bis 20. Dezember durchläufst du energetisch, wenn man das so betrachten will, ja, und offen ist dafür, dieses vergangene Jahr nochmal. Und genau darum habe ich diesen Workshop und diese Rituale vorbereitet, damit du auch ein bisschen reflektieren kannst, geführt reflektieren kannst und es einen vielleicht nicht so überrumpelt und man dann vielleicht andere nicht überrumpelt in der Straßenbahn, in der Arbeit, in der Familie und das so rauslässt, was sich da eigentlich nochmal befreien will. Weil diese zwei Aufträge von den Dunkelnächten schließe ab und schließe weg, Sperrnächte, schließe ab und schließe Frieden, Vorbereitung auf diese Weihnacht und auf diese Rauhnächte. Diese zwei Pole sind aktiv. Und wenn du magst, können wir uns die zwei auch ein bisschen genauer anschauen, wenn es dich interessiert.
Auf jeden Fall. Ich klebe ja sowieso schon die ganze Zeit an deinen Lippen. Also, schieß los.
Also die Dunkelnächte, der eine Aspekt, schließe ab und schließe weg. Das ist so dieser Aspekt der Sperrnächte. Das ist eine germanische Tradition, kommt aus dem germanischen Brauchtum. Und da geht's wirklich darum, ganz praktisch betrachtet, da wurde in diesen Sperrnächten wurde wirklich das letzte Vieh von der Weide geholt. Ja? Da hat man die letzten Schäfchen ins Trockene gebracht, da hat man die Tiere in den Stall geschlossen. Ja, schließe ab und schließe weg. Man hat aber auch die Geräte geprüft. Man hat repariert, gepflegt, instand gesetzt. Für was? Für den Einsatz im nächsten Jahr. Man hat aber auch gleichzeitig all das weggeworfen, entsorgt oder sich an Ballast entledigt, was man im nächsten Jahr nicht mehr braucht, was wirklich auch kaputt ist, vorbei ist, gelebt ist im übertragenen Sinne für uns. Man hat auch in diesen Sperrnächten dafür gesorgt, alles noch abzuschließen, was an Arbeiten offen war und hat auch vorgesorgt für diese heilige Zeit und diese heiligen Rauhnächte, diese Nächte dazwischen, ja, diese heiligen Rauhnächte, damit dort nicht gearbeitet werden muss. Auch das Keksebacken kommt aus dieser Zeit, weil man ja in den Rauhnächten auch die Backöfen, also nicht gebacken hat. Dann hat man die Kekse gemacht, um Brot zu haben in dieser Zeit. Es wurde sogar in diesen Sperrnächten und Dunkelnächten nicht mehr getanzt. Mhm. Warum? Man hat begonnen, sich zurückzunehmen. Gut geprüft, mit wem man sich noch trifft, worüber man noch spricht. Man hat angefangen, auch sich selbst ein bisschen unter Anführungsstrichen wegzusperren, sich zu verschließen, um auch den, wie es damals noch hieß, den umstreifenden Geistern keinen Platz zu geben, einen zu besetzen, zu befallen. Heute würden wir sagen, man nimmt sich etwas zurück, man geht mehr in die Achtsamkeit, in die Selbstachtsamkeit, um vielleicht nicht so in Kontakt zu kommen mit dem, was aktuell im energetischen Feld aktiv ist.
Und da ist ja einiges aktiv.
Ja. So ist es. Und dieses Zurücknehmen, war einfach wichtig. Dann hat man in diesen Sperrnächten wirklich auch geputzt, gereinigt. Warum? Praktischer Grund, um vor dem Winter, stärksten Wintereinbruch, auch nochmal Haus und Hof wirklich von Krankheitserregern zu befreien, diese Reinigung zu vollziehen, auch zu räuchern. Auch das Räuchern hatte einen antibakteriellen und Reinigungsgrund. Die Stuben wurden gespült. Die Möbel, die Kleider hat man nochmal gewaschen, um in den Rauhnächten nicht waschen zu müssen. Und auch dieser Schutz vor Angreifern in diesen dunkelsten Nächten des Tages damals, vor hunderten Jahren, gab es natürlich auch viele herumziehende Räuberbanden. Ja, die Nacht war lang. Die Nacht, die Räuber nutzen konnten, war lang.
Ist ja bis heute so, ne? Die berühmten Dämmerungseinbrüche.
So, genau. Und sich da auch zu schützen. Die Türkränze sind zum Beispiel so eine Art Schutzsymbol für diese Dinge. Und das ist dieser eine Aspekt der Dunkelnächte, schließe ab und schließe weg. Mhm. Und das dürfen wir mitnehmen, wo wir wollen und sagen, ja, den Weihnachtsputz, den mache ich nicht am 23. noch schnell, sondern vielleicht habe ich im Advent nochmal Zeit, mir wirklich auch die Räume oder die Möbel oder den Kleiderkasten vorzunehmen, der mich gerade irgendwie schon auch stört, wo ich spüre, da gehört was weg, gereinigt oder sogar vielleicht entsorgt oder verschenkt. Und der andere Aspekt wäre dann eben dieser Schließe ab und schließe Frieden Aspekt.
Jetzt wird mir dieser ganze Aspekt auch erstmal klar, diese 12 Nächte vor der Wintersonnenwende und die 12 Nächte der Rauhnächte, wo wir ja im Grunde genommen dann das kommende Jahr in jeder Nacht stellvertretend für jeden Monat sozusagen uns danach ausrichten und manifestieren. Also wir nutzen im Grunde genommen die 12 Nächte davor, um das Alte zurückzulassen, und wir nutzen die 12 Nächte der Rauhnächte, um etwas Neues zu kreieren als Schöpfer, die wir sind.
Und wenn wir die Dunkelnächte mitnehmen, ich muss ja nicht jeden Tag mir da stundenlang Zeit nehmen, aber wenn ich diese Dunkelnächte, wenn ich da ein Bewusstsein entwickle dafür, wenn ich das mitnehme, soweit es mir möglich ist in den Alltag, dann habe ich diese Schale, in die ich das Neue hineinbitten will, in die ich das Neue hineinholen will, dann ist die auch leerer, schöner, ja, klarer, sauberer, unter Anführungsstrichen, meine inneren Kanäle in den Rauhnächten zu empfangen, sind freier. Ich weiß, da gibt's natürlich viel im Netz, wo es dann nur darum geht, ja, und dann wünschst du dir dann was in den Rauhnächten und dieses ganze Wünschen. Ich persönlich, und du weißt es, wir hatten ja auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, von diesem Wünschen habe ich mich verabschiedet. Ich mag's nicht wünschen. Ich mag's nicht aus dem Ego holen, aus dem Wollen. Für mich geht's in den Rauhnächten ums Empfangen, ums Erlauben, um nicht zu fragen, was will ich denn im nächsten Jahr alles so, sondern was soll ich denn? Wofür bin ich da? Meine Kernaufgabe ist ja, Menschen, Unternehmerinnen, selbstständige Menschen dabei zu begleiten, Klarheit zu finden und ihre Berufung zu leben, mit allem, was da dazugehört. Und dann will ich nicht fragen, ja, was willst du denn? Und dann mach mir diesen 5-Jahres-Plan und dieses Vision Board und da, sondern wofür bist du denn da? Ja. Wofür bist du denn gekommen? Was entspricht dir in deinem tiefsten Inneren, in deiner wahrsten Wahrheit, an die du gerade drankommst, denn wirklich? Und dann dem zu folgen, das zu manifestieren, da die Kraft hinzulenken, das ist so mein, ja, das ist das, wofür ich dann hier bin, genau.
Ja. So, so schön. Also wir ticken überhaupt beide nicht, Monika und auch ich nicht, auf dieser Frequenz, dass es darum geht, ich will 1 Million und ich will den geilsten Partner und ich will ein tolles Haus. Da spricht ja auch gar nichts dagegen, und das darf ja auch jeder, um Gottes Willen bitte, no judgment, das darf ja jeder auch für sich angehen, wie er will. Aber gerade wenn es um, ja, wie du gesagt hast, wenn man darf schon auch überprüfen, wo spricht denn das Ego, also wo spricht der Verstand, wo ist immer noch ein versteckter Glaubenssatz dahinter, es reicht nicht, es ist noch nicht genug, es muss mehr sein, also wo ist dir das Anliegen eher die Gier als die Erfüllung?
Ja, wir haben ja die drei und die kennen wir alle und wir leiden alle in unterschiedlichen Situationen und Graden unter ihnen, diese drei Kernwunden, diese drei Selbstwertwunden, ich bin nicht willkommen, ich genüge nicht, ich habe nicht genug bekommen, ich bin nicht satt geworden. Diese drei Kernwunden. Und in diesen drei Kernwunden, wenn wir unsere ganzen Zukunftspläne, das machen wir alle zu einem gewissen Grad, ja? Also, das ist, niemand ist ohne Wunde. Niemand ist frei von Kompensation, niemand ist frei von sich selbst schützen zu wollen. Ja, das ist, ja, aber trotzdem finde ich es immer wieder wichtig, sich auch gerade jetzt in dieser nahenden Zeit der Dunkelnächte, Rauhnächte, dieser Nächte der Wandlung eben, wie sie alle gemeinsam heißen, sich darüber nochmal bewusst zu werden, wenn wir in diese Zielsuche gehen oder auch in diese Rückschau. Was mache ich denn aus der Wunde, ich bin nicht willkommen heraus? Was tue ich einfach nur, weil ich hoffe, dann gehöre ich auch dazu. Dann bin ich da, dann zähle ich da irgendwie zu einem bestimmten Kreis. Dann bin ich willkommener. Was mache ich vielleicht nur für die Wunde? Ich genüge nicht. Wo will ich mir beweisen, ich genüge? Kämpfe ich, um zu genügen? Und wer beurteilt denn das? Und die dritte Wunde zu überprüfen, was mache ich aus einem künstlichen Mangel heraus, aus Angst vor Mangel? Und gerade all diese Wunden, die kennt natürlich dass wir die alle in uns tragen, das kennt natürlich das Marketing. Ja, die Leute, die gutes Marketing machen, die wissen von diesen Wunden und die hauen da so richtig schön rein. Ja? Die hauen da so richtig schön rein und sagen, du wirst nie genug sein, wenn du nicht eben diesen Lamborghini fährst. Oder du bist nicht willkommen, wenn du nicht auch eine Villa hast. Du wirst nicht satt werden, wenn du nicht da. Und das ist so und wir dürfen manchmal reinfallen in so ein Marketing und manchmal nicht. Ja, das ist einfach so läuft's aktuell hier. Aber wir dürfen immer wieder ja auch uns erinnern, dass diese Nächte der Wandlung, dieser Advent, diese Weihnachtszeit, die stille Zeit genannt werden. Mhm. Und darf ich vielleicht zumindest in diesen Nächten der Wandlung vom eben gern schon heute erster Advent bis hin zu den Heiligen Drei Königen all das im Außen still werden lassen, runterfahren, wegschalten, mal eine App löschen für eine gewisse Zeit und, was mir nicht dient in Liebe und Freiheit, was mir nicht dazu beiträgt, dass ich mich selber höre, dass ich mich selber spüre. Und immer wenn Menschen, die mit mir arbeiten, ja, sich selber diese Klarheit finden wollen, diese Berufung leben wollen, diese Bestimmung erkennen wollen, die sie mitbringen und leben wollen, welches ist denn die erste Tür, die aufgehen muss, um das alles wirklich zu erkennen? Die Tür zu sich selber, die Tür nach innen. Und es gibt keine schönere Zeit, wirklich keine bessere Zeit, keine Zeit, in der das leichter gelingen kann, in der diese Tür weiter aufspringen kann, als in diesen Nächten der Wandlung. Mhm.
Wir dürfen uns ja auch daran erinnern, dass Advent übersetzt Ankunft heißt. Das heißt, irgendetwas kommt an. Und ich hatte in den letzten Wochen einen interessanten Innendialog. Und vielleicht ist diese Folge und auch du als mein Gegenüber eine gute Gelegenheit, diesen Dialog mal aus dem Innen heraus ins Außen zu bringen und mich ein bisschen mit dir darüber auszutauschen. Am 20. Dezember erscheint eine Folge mit einem Theologieprofessor namens Professor Simone Paganini, was ein fantastischer Name ist. Und er hat ein Buch über Jesus geschrieben. Also wir unterhalten uns in diesem Podcast über Jesus. Und er hat ein Buch mit seiner Frau geschrieben und herausgefunden, also es ist natürlich alles immer, jetzt ist der Mann Professor, der weiß schon, wo er recherchieren muss, aber es ist natürlich alles immer so ein bisschen auf weichem Grund gebaut, weil es natürlich überhaupt gar keine Zeitzeugen gab von Jesus. Also auch die Autoren der Bibel haben Jesus als lebenden Menschen ja gar nicht mehr mitbekommen. Das Buch wurde ja geschrieben, als er schon lange tot war. Und ich habe mich danach, nachdem er nämlich erzählt hat, ich bin sehr gespannt auf die Resonanz auf die Folge, weil die haben herausgefunden, dass Jesus in seiner Kindheit und Jugend alles andere als ein heiliger Mensch war, sondern eher so leicht narzisstische Züge hatte, wohl auch echt ein Problemkind, seinen Eltern auch echt Kummer gemacht hat, also jetzt nicht alles so dieses positive Bild, das sich auch übrigens über die Jahrhunderte und auch viel im Nazi-Regime übrigens so ein bisschen verklärt hat. Auch diese Idee von der blonde Jüngling mit den liebenden blauen Augen. Also wir gehen ja eher davon aus, als aus Palästina, dass es ein dunkelhäutiger Mensch gewesen ist. Und die Existenz von Jesus steht absolut außer Frage. Also er hat gelebt, das ist klar. Aber wie alt er wurde, wann er geboren wurde, also auch der 24. Dezember, ist äußerst fragwürdig aus geschichtlicher Sicht. Und so, das weiß man alles nicht. Es ist ein sehr interessantes Gespräch. Und ich habe mich danach gefragt, ob es nicht sein könnte, dass dieses Bild der Auferstehung, das Bild der Kreuzigung, also auch jetzt in Kombination mit dieser Zeit Ankunft, die Zeit des Wandels, etwas Altes geht, wir lassen etwas Altes zurück, nicht nur im Außen, sondern auch etwas Altes in uns, was ja die Essenz eines jeden Transformationsprozesses ist, etwas in uns stirbt, damit etwas Neues geboren werden kann. Und dann habe ich mich, das Gespräch hat lange in mir nachgearbeitet, ich habe mich danach gefragt, könnte Jesus von Nazareth nicht der erste dokumentierte Transformationsprozess der Menschheitsgeschichte gewesen sein? Also Buddha hatte natürlich auch einen Transformationsprozess, aber anders interpretiert als der von Jesus. Aber könnte diese Auferstehung nicht genau das sein, was eine Dark Night of the Soul ist? Ein Transformationsprozess. Etwas in uns bleibt zurück, etwas in uns stirbt, aber etwas ganz Neues wird geboren. Das war jetzt eine lange Anmoderation. Das Thema beschäftigt mich seit vielen, vielen Wochen. Und ich finde, es passt auch zu den Dunkelnächten so wunderbar, wo wir etwas Altes zurücklassen. Nicht nur im Außen, nicht nur zum Wertstoffhof fahren und entrümpeln, sondern auch etwas Altes von uns, Teile von uns vielleicht, dahin liebevoll zurückschicken, wo sie hingehören, nämlich in die Vergangenheit und nicht in die Gegenwart. Was sind deine Gedanken dazu?
Also drei, du machst da einen
Das ist riesig, ich weiß.
Raum auf. Ich habe einmal gelesen, ich müsste nachschauen, ich kann es jetzt aktuell nicht zitieren, von wem es kam, aber das ist dieser Gedanke, dass unsere Gesellschaft Gefahr läuft, Jesus zu vergessen, bevor sie ihn verstanden hat, in seiner tatsächlichen Bedeutung. Es ist Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und was ist ja wirklich jetzt auch im Vergleich zu Buddha, oder weil du die denn auch genannt hast jetzt, ich will jetzt nicht Buddha und Jesus vergleichen, aber was ist die Kernaussage auch unter anderem, die in mir hängen geblieben ist, ich bin keine Theologin, die in mir als Monika Schmiederer hängen geblieben ist, Jesus Christus verkörpert Menschwerdung. Da ist nicht hinfortgezogen in irgendwelche Höhlen, in irgendwelche Berge. Das ist ein Mensch, der die Aussätzigen berührt hat, die Hände genommen hat, der wirklich Mensch, so hands-on, so richtig Fleisch und Blut. Und diese Menschwerdung, die in Jesus Christus, also Jesus der Mensch Christus, diese höhere Kraft, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt ein Wort anmaßen soll dafür, ja, diese Ebene. Und da ist dieses ganz hohe Bewusstsein Mensch geworden und hat dann mit Händen und Füßen gewirkt. Und darum geht's ja hier. Um dieses Hands-on, ich schaue nicht weg, ich schaue hin, ich gehe, ich flüchte nicht, ich stelle mich mitten hinein ins Problem und bringe Bewusstheit, Hinschauen und Lösung ins Problem, womit über erneute Selbstermächtigung des Gegenübers, ja, nicht weil er das, ja, sondern über das Selbstermächtigung des Gegenübers, du bist geheilt, weil du hast geglaubt. Nicht ich, du warst geheilt, weil du warst jetzt in meiner Aura und da, 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 da. Nein, du bist geheilt, weil du hast geglaubt. Die Kraft deiner gesteuerten Gedanken, die Kraft deiner hohen Gefühle, die Kraft deiner inneren Überzeugung hat dich geheilt. Drum gehst du jetzt. Drum wirst du rein. Ja? Menschwerdung. Da geht's um Menschwerdung. Und ich glaube, Menschwerdung in diesem Verständnis, dass wir ein sehr, sehr hohes Bewusstsein in unseren Körper und in unseren Alltag, in unsere Entscheidungen, in unser Tun, in unser Denken und Fühlen holen sollen, das ist aktueller denn je.
Das ist die Quintessenz im Grunde genommen auch des Gespräches dann am Ende. Also wir hätten das Gespräch hätte eigentlich 6 Stunden gehen können, ehrlich gesagt. Es ist echt eine Nussschale. Aber das war die Quintessenz, dass natürlich die Botschaft von Jesus Christus, egal ob seine Eltern jetzt Josef und Maria waren und egal ob er an Ostern eigentlich geboren wurde und nicht am 24. Dezember, die Botschaft ist aktueller denn je. Und diesen Begriff, Entschuldigung, das noch ergänzend, und diesen Begriff des Menschwerdung, das ist genau das, ich habe den Begriff so noch nicht gehört, zumindest nicht im Zusammenhang mit Jesus von Nazareth, aber das ist genau das, was ich mit dem Transformationsprozess meine.
Mhm, genau.
Aber es ist doch interessant, dass wir dass wir daraus oder die Kirche oder wer auch immer daraus interpretiert hat, da kam einer und der hat die Menschen geheilt. Also das Narrativ, das daraus entstanden ist oder das, was unsere Interpretation ist, ist, da muss einer kommen, was ja auch bis heute aktueller denn je ist, da muss einer kommen und der heilt mich und der rettet mich und der befreit mich.
Aber weißt du, ich glaube, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind. Ich mag jetzt nichts rechtfertigen oder so, aber ich glaube, dass in unserer Zeit das Narrativ sich verändert und wir sagen nicht, ah, Jesus kam und rettete die Welt, sondern, ah, Jesus kam und ermächtigte das Gegenüber. Genau. Das ist vielleicht vor 1500 Jahren noch nicht möglich gewesen im Geist der Bevölkerung, im Geist von denen, die die Geschichte weitergetragen haben. Ich glaube, dass jede Botschaft, wie wir es auch mit den Erfindungen sehen, mit den Entwicklungen in der Psychologie, mit den Entwicklungen in der Physik, mit den Entdeckungen in allen Wissensgebieten, es gibt immer Phasen, da kommen gewisse neue Erkenntnisstufen auch in die Bevölkerung, weil die Bevölkerung weit genug ist in ihrem aktuellen Wissensstand, in ihrer aktuellen Mentalität, um diese neue Information auch umsetzen zu können. Kommt eine Information viel zu früh, ja, dann wird sie, ja, können wir auch beobachten, was dann passiert. Und ich glaube, diesen Zusammenhang, den du da gerade auch vorhin genannt hast, dieses Ankommen im Advent, dann diese Geburt des neuen Lichtes zu Weihnachten und dann aber auch wieder die Passion, also die Leidensgeschichte und das Ableben und die Auferstehung zu Ostern. Dieser Zyklus, ich bin keine Theologin und wir können das, wenn du vertiefend, also ja, da gibt's natürlich ganz andere Gesprächspartner, aber für uns jetzt hier im Gespräch mit den Dunkelnächten, genau das ist ja auch dieses, wie komme ich denn an in dieser heiligen Zeit der Weihnacht und in dieser wegweisenden Zeit der Rauhnächte, wie komme ich da an? Dieses Ankommen, wie will ich ankommen im Neuen? Und da ist es dieses Schließe ab und schließe Frieden so wichtig, dieser zweite Aspekt auch. Da geht es darum, wirklich diese ungelösten Konflikte vielleicht noch zu bereinigen. Nicht in den Rauhnächten Konfliktgespräche führen, bitte nicht, sondern vorher oder dann danach wieder. Schuldgefühle loslassen, was schleppe ich denn da noch mit mir herum? Was trage ich denn da noch an belastenden Erinnerungen? Was darf ich denn wirklich auch loslassen? Aber auch auf der praktischeren Ebene, wo gilt es denn noch Rechnungen zu bezahlen, Schulden zu begleichen, Ausgeliehenes zurückzugeben? Und eben auch diese vier Ebenen des Loslassens, die wir schon vorher hatten, zu praktizieren und zu sagen, wie will ich denn ankommen, wenn das Licht zurückkehrt? Ja, die Geburt Jesu, das Licht ist zurückgekehrt, jetzt wird das Licht bewusst. Und der vierte Advent ist ja dann auch diese Phase, wo alles manifest wird. Wo es manifest wird, es gibt ja diese vier Bewusstseinsstufen im Advent, falls du da noch hin.
Ja, habe ich noch nie gehört. Ja, ich lerne ja immer so viel. Ich habe in der Anmoderation gesagt, du bist ja fast ein bisschen meine spirituelle, also nicht nur Freundin, sondern auch spirituelle Lehrerin mittlerweile. Deswegen bitte geh einfach weiter, ich bremse dich.
Vice versa, Lehrer und das geht ja in beide Richtungen, bei uns zwei, darum ist es ja so schön.
Ja. Also vier Bewusstseinsstufen im Advent.
Der erste Adventssonntag, ja, da wird der Luftenergie zugeordnet und das ist so der Ursprung dieses Ich Bin, dieses Bewusstwerden. Aha, der erste Advent kommt, ich werde mir bewusst sein, wird dem Luftelement zugeordnet. Die Gedanken dürfen sich beginnen auszurichten. Der zweite Adventssonntag ist dann das Wasserelement, da geht's um dieses, da bin ich nicht nur noch ich, sondern dass du bist, da erkenne ich ein Gegenüber. Da erkenne ich eine Dualität und da geht's dann nicht ums Bewusstwerden, sondern ums Bereinigen. Also eben, da fangen auch die Dunkelnächte an. Ja? Da darf ich beginnen mit dem Bereinigen. Was habe ich denn in Interaktion mit anderen Menschen, in Interaktion mit Situationen, in Interaktion mit all dem, was mich umgibt, zu bereinigen? Dritter Advent, Feuerelement. Da geht's um das Wir sind, da wird es drei, da geht's ums Hereinbitten. Leute etwas hinzunehmen, zu schauen, aha, das aktive Handeln auch nochmal zu hinterfragen. Und im vierten Advent, wo ja dann wirklich auch die Geburt Jesu oder die Weihnacht dann ansteht, da geht es dann um das Es ist. Da geht es ums Ankommen. Da geht es darum, dass das, was ich vorher bewusst geworden bin, wo ich Klarheit geschaffen habe, bereinigt habe, wo ich dann das Neue hereingebiete, wo ich schon sehe, so ja, da und da soll es vielleicht dann jetzt hingehen, das und das sollte ich manifestieren. Im vierten Advent wird das dann Fleisch. Ja, also das ist einfach auch so diese Entwicklungsstufe und das durchlaufen wir ja in allem, was wir im Leben manifestieren. Das Wort manifestieren mag ich eigentlich gar nicht, aber alles, was wir im Leben so erleben, planen, umsetzen, das verläuft durch diese vier Stufen. Zuerst wird es mir mal bewusst, die Idee kommt rein. Mhm. Dann muss ich mal schauen, aha, klar, bereinigen, Klarheit, was bräuchte es denn auch an an Platz machen oder loslassen, damit ich das überhaupt reinholen kann, weil jedes Leben ist ein volles Leben. Dann, wer könnte mir helfen, wir sind, ja, wie könnte ich da auch das Feuer in anderen dafür entzünden oder was brauche ich jetzt dazu, was muss ich hereinholen, um es umsetzen zu können. Und Stufe 4, jetzt wird's real. Mhm. Und so durchlaufen wir diese Phasen und der Advent und die Weihnacht, diese Nächte der Wandlung. Ich lade einfach wirklich nochmal unbedingt ein, ob mit mir in einem Workshop oder mit Büchern oder in der Rauhnächte Revelation. Jeder und jede, die zuhört und spürt, boah, diese Zeit, die will ich nicht ungenutzt lassen. Die will ich nicht vorbeistreichen lassen und schon gar nicht im Chaos versinken lassen. Geht dem Impuls nach. Wende dich diesem Bewusstsein zu, wende dich diesen Tagesqualitäten zu, hol dir die Informationen rein oder die Begleitung rein, die du brauchst, damit du das Gefühl hast, so, und jetzt bin ich da gut dabei, um diese kostbaren und diese unwiederbringlichen Tage für mich auch und für meinen Lebensweg zu nutzen.
Mhm. Geht mir genauso und ich staune jedes Jahr, also es hat ja jeder auch so seine eigenen kleinen dann Rauhnacht-Rituale oder jetzt vielleicht dann auch in Zukunft Dunkelnacht-Rituale. Und ich liebe zum Beispiel einfach jeden Tag in den Rauhnächten eine Karte zu ziehen. Ich habe so ein englisches Kartenset, das total schön ist. Da geht's um die Energy Centers, also um die Chakren. Und jedes Jahr aufs Neue staune ich gewaltig, was die Botschaften sind und wie es gerade zur aktuellen Situation passt. Also das hat schon auch das große Unerklärliche, das ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr anzweifle. Es gibt immer mal wieder so Anteile in mir, die sagen, ach, das ist doch alles Quatsch. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht nur alles Quatsch ist, sondern dass es sehr viel mehr gibt auf dieser Welt, als wir sehen, greifen oder verstehen können.
Ich finde das so schön, auch wenn ich in meinen Kursen eben in den Dunkelnächten und in der Rauhnacht Revelation, dann schreiben mir ja die Teilnehmenden, die Teilnehmerinnen, Teilnehmer. Und dann kommt oft so zurück, ja, dann habe ich gestern das Ritual gemacht und dann ist tatsächlich eine Botschaft gekommen oder ich habe tatsächlich ein Bild bekommen, ich habe tatsächlich etwas gesehen für mich, ich hatte tatsächlich das Gefühl, da kommt jetzt was für mich, Worte sind gekommen, Bilder. Und dann, wenn wir das dann übertragen in diese persönlichen Botschaften mit den Ritualen und diese 12 Kärtchen machen. Und dann kommt auch natürlich im Laufe des Jahres Feedback und dann so, boah, das ist so passend oder das hat mir jetzt richtig geholfen oder durch die Karte bin ich stark geblieben, das war so treffend. Und ich glaube, diese kleinen, scheinbar kleinen Rituale, die dann ja das ganze Jahr mitwirken, die sind auch deswegen als gewünschte Nebenwirkung so schön für uns und wirksam für uns, weil wir über solche Rituale ein Vertrauen zu unserer eigenen inneren Arbeit aufbauen, ein Vertrauen und eine Verbindung zu unserer eigenen inneren Stimme aufbauen und ein Vertrauen und eine Verbindung zu unserer höheren Führung aufbauen. Mhm. Und wir denken immer so, ja, innere Intuition, Inspiration, höhere Führung, so diese ganzen Sachen, wo es dann auch darum geht, wenn ich sage, was ist mein Sinn hier im Leben, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung, ja, wo soll die denn herkommen, außer aus einer höheren Warte, aus einer klareren Sicht. Und diese höhere Warte und klarere Sicht, die ist ja auch aufzubauen, das ist ja wie im Yoga, ja, wenn ich zum ersten Mal Yoga mache, dann tut's überall weh und vielleicht, ja, vielleicht schaffe ich so eine mit den Händen auf dem Boden, vielleicht nicht. Aber je mehr ich das mache, desto leichter wird das alles, desto schneller sind diese Zugänge da. Und gerade diese Zeiten zu nutzen und diese Verbindung zu dieser inneren Stimme und zu dieser höheren Führung zu stärken und zu intensivieren, ist so ein Gewinn, weil wir brauchen diese ja dann auch im Alltag immer wieder. Und je stärker diese Verbindung nach innen und nach oben, wenn man so will, desto stärker die eigene Haltung im Leben, desto stärker der eigene Anker in stürmischen Zeiten in diesem Leben, desto stärker die innere Orientierung in all diesem Umbruch. Und das ist doch unbezahlbar, oder? Das ist doch, also das ist doch außer Frage, ob das wichtig ist.
Mhm. Und abgesehen davon, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, das erste Mal ist ja ganz häufig das schwerste Mal oder vielleicht auch manchmal ein schmerzhaftes Mal, aber je öfter wir es machen, umso mehr wird es unser neues Normal und es lässt uns wachsen.
Mhm. Und ich glaube auch, das ist, wenn man diese Jahreskreisfeste und diese eben auch jetzt die Nächte der Wandlung, wenn man das einmal ausprobiert und es ist nicht so gelaufen, ja, wag dich nochmal dran. Oder vertiefe vielleicht auch die Rituale, such dir vielleicht noch fortgeschrittenere Rituale oder mal eine andere Begleitung oder ja, einfach wirklich zu schauen, wo komme ich denn am besten dran an diese inneren Räume? Wie kann ich denn diese Tür nach innen am besten öffnen? Mhm. Und was brauche ich dafür?
Jetzt geht's nächsten Sonntag los. Was können wir denn vorbereiten? Können wir überhaupt irgendwas vorbereiten? Wie sollten wir grundausgestattet sein? Ein schönes Buch ist immer, finde ich, eine feine Sache oder auch ein schöner Stift zum Beispiel zum Schreiben.
Ja, genau, so ein schönes Journal oder ein schönes Stift. Was ich auch gern habe einfach, ist eine Kerze. Also manche haben ja vielleicht einen Adventgesteck oder ich habe einfach gern eine eigene Kerze für diese Zeit. Und was ich auch sehr schön finde, ist, wenn man sich vielleicht wirklich auch ein bisschen vorab überlegt, wenn ich Rituale machen will in den Dunkelnächten oder den Rauhnächten, wo? Ja, richte dir's dort ein bisschen ein. Mach's dir dort ein bisschen schön, such dir einen Platz, auch Plätze lernen, ja. Auch Plätze erinnern sich an Rituale und es wird leichter für uns, in gewisse Rituale oder Stimmungen oder Meditationen einzutauchen, wenn wir da auch uns einen entsprechenden Platz dafür geschaffen haben. Und wir können uns natürlich auch damit vorbereiten, zu sagen, ich nehme mir ein bisschen Zeit raus. Das heißt, ich nehme ein bisschen Zeit woanders weg. Ich gehe vielleicht wirklich in manchen Medien offline oder ich deinstalliere die eine oder andere App oder ich lasse mal Netflix ein paar Abende oder einen Abend die Woche aus. Wo kannst du Zeit schaffen dafür? Nicht massig Zeit, ja, sehr unrealistisch, aber ein bisschen Zeit, ein bisschen Freiraum für dich, den du mit dir und mit deinen Ritualen fühlen kannst. Und sich vielleicht auch zu überlegen, wo sage ich jetzt vielleicht doch noch Termine ab, also sich auch ein bisschen Platz zu machen, ja, diese Sperrnächte nicht zu voll zu beladen, was verschiebe ich schon ins nächste Jahr, wirklich auch nochmal den Kalender zu bemühen und zu schauen, kann ich auch da noch ein bisschen aufräumen, was ist jetzt heuer wirklich noch wichtig und richtig und was ist im Grunde auch im Februar früh genug oder im Januar oder, Und dann natürlich lade ich ja ein zum Dunkelnächte-Workshop gemeinsam mit mir am 7. Dezember. Wirklich auch diese Zeit nochmal neu verstehen zu lernen, da Wissen mitzunehmen, noch ein neues Ritual mitzunehmen. Ich habe da ein Tagebuch vorbereitet zum Ausdrucken, eine eigene Meditation, die dieses Ritual dann auch begleitet und. Also ich bin da gerne da für alle, die mögen und das Gefühl haben, ich möchte das mit der Monika gemeinsam machen. Hüpft rein in den Workshop sozusagen, kommt mit in diese Zeit und das ist wirklich etwas sehr, sehr Kostbares.
Und, das möchte ich auch noch anschließen, der Workshop ist übrigens kostenfrei, den die Monika da für euch zusammengefasst hat. Und es gibt auch eine Aufzeichnung, ne? Also wer jetzt an dem Samstagabend nicht kann, ich packe euch den Link hier natürlich wie immer in die Shownotes, auch den Link dann zu deiner Rauhnächte-Revelation, wer mehr mit dir gehen will oder mehr mit dir arbeiten möchte. Also schaut euch in Monikas Welt einfach mal ein bisschen um. Es war mal wieder ein wunderbarer Austausch mit dir. Ich danke dir von Herzen und ich bin sicher, da waren wieder ganz viele tolle Inspirationen. Ja, für diese, ich kann es echt immer nur wieder betonen, wirklich außergewöhnliche, bemerkenswerte Zeit des Jahres. Und ich finde, gerade wenn man ein schwieriges Jahr hatte, ein anstrengendes Jahr, ein Jahr, das einen emotional, auch seelisch sehr gefordert hat, dann ist diese Zeit einfach unendlich heilsam, weil es eben diese ganz bewusste Zuwendung zu sich selbst ist und sich auch diese Freiräume zu schaffen. Da übrigens begegnen sich die Neurowissenschaft und die Spiritualität, denn der Professor Volker Busch, der Neurowissenschaftler ist und Psychiater, der empfiehlt seinen Patienten, die sogenannte stille Stunde am Tag, es muss nicht eine ganze Stunde sein, es kann auch 20 Minuten sein, an einem ganz bestimmten Ort im Haus oder in der Wohnung, in einem besonderen Sessel oder wo auch wirklich digital freie Zone ist, wo das Handy nicht mitkommt und ein Ort, an den man aber immer wieder zurückgehen kann, sodass auch das Gehirn die Verknüpfung etabliert. Hier ist es sicher und hier ist es still und hier bin ich in Verbindung mit mir und das ist ein nährender Ort. Das finde ich doch auch ganz bemerkenswert. Ich mag ja immer den interdisziplinären Gedanken.
Ja, so ist es schön. Und ich glaube, das schließt noch abschließend an zu dem, was du gerade gesagt hast, auch die Dunkelnächte, dieses Loslassen, Bereinigen, schließe ab und schließe weg, schließe ab und schließe Frieden. Das ist ja nicht nur ein Loslassen, nicht nur ein zurückschauen und was war alles schlecht und was will ich alles loslassen, sondern, so wie ich auch das Ritual aufgebaut habe, eine Würdigung von einem selbst. Was war denn auch alles wertvoll?
Genau.
Was habe ich denn auch alles gelernt? Wo bin ich gewachsen? Was habe ich erkannt? Und sich auch dann mit ein bisschen mehr Würde und Selbstwertschätzung anzukommen in diesen Rauhnächten. Und auch zu sehen, na schau, die 12 Monate waren zwar tough oder intensiv oder voll, aber schau, doch, das habe ich alles mitgenommen, gelernt, trotzdem geschafft, aufgebaut, umgesetzt, geregelt und. Also dieser Aspekt, der ist mir noch ganz, ganz wichtig, bei allem Zurückschauen und Bereinigen. Was zurückbleiben darf, darf auch wirklich nochmal eine geklärte Form von Selbstwertschätzung und Würde sein.
So schön, dass du das noch gesagt hast. Da ertappe ich mich doch selber immer wieder dabei, dass ich das auch für mich immer wieder vergesse. Dass man doch immer automatisch den Augenmerk gerne darauf legt, was nicht gut gelaufen ist. Aber wir dürfen natürlich mindestens mit genauso viel Energie darauf achten, was alles richtig gut war und dass wir noch hier sind. Was für ein Geschenk. Liebe Monika, ich danke dir sehr für diesen schönen Austausch. Wünsche dir und deiner Familie eine ganz, ganz wunderbare Adventszeit und wir bleiben ja sowieso verbunden.
Auch dir, liebe Kathi, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen herzlichen Dank an dich, wo du so bis zum Ende zugehört hast.
Und mein großer Dank zum Schluss gilt wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn so fleißig in die Welt schickt. Möge er sich immer weiter verbreiten und immer mehr Menschen erreichen. Am nächsten Freitag geht es wie gewohnt weiter, Nikolaustag. Dann bleiben wir bei diesem Thema, denn ich spreche mit keiner geringeren als Eva Maria Zuhorst über die unglaubliche Energie der Rauhnächte. Also wenn ihr jetzt durch Monika schon mal so ein bisschen Appetit bekommen habt, dann steigen wir nächsten Freitag noch tiefer ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bitte bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich, stets neugierig und genießt die Adventszeit. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.